Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Dollar runter, Bitcoin und Gold rauf. Papier runter, harte, neutrale Reserven rauf. Das macht auf den ersten Blick bereits Sinn, aber auch auf den zweiten und dritten, denn wir steigen heute rein in das Paper von Stephen Miron, wie Trump, wie Amerika, wie Washington denn tatsächlich die Welt umbaut. Was steckt denn hinter den Zöllen, was steckt hinter den Steuern, was steckt hinter dieser Strategie rund um den Dollar und seine internationale Rolle? Ich beschäftige mich seit Jahren damit, ich beschäftige mich seit Wochen intensiv damit und doch war diese Folge mit Ron Stöferle extrem wichtig für mich, das nochmal im Detail durchzugehen und dieses ganze Puzzle-Ding zusammenzusetzen, bis wirklich sich ein Bild ergeben hat, von dem ich sage, okay, jetzt verstehe ich mehr, jetzt verstehe ich vielleicht wirklich, wo wir da jetzt stehen, was die Strategie von Trump und Konsorten ist, warum Bessent, warum Latnik, warum auch Trump selbstständig von Bitcoin spricht, warum sie die Goldreserven potenziell neu bewerten wollen, warum sie gleichzeitig den Dollar zur die Weltreservewährung behalten wollen, aber auch abstoßen wollen, so ein bisschen die Quadratur des Kreises, die Rolle von Stablecoins und auch die Rolle Europas, was das für uns bedeutet, aber vor allem natürlich für uns Bitcoiner. Und ich sage euch, naja, schlecht ist es im Kern eher nicht. Und für all diejenigen, die das auch so sehen, hat Coinfinity ein Angebot, nämlich 21% Ersparnis auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten mit dem Code WasBitcoinBringt. Schaut gleich mal rein und jetzt hört rein in diese Folge mit Ronny Stöferle von Incrementum. So, lieber Ronny, willkommen zurück.
Servus, Nico.
Du hast ein paar Mal angedeutet, es gibt da einen Fahrplan, ein Paper von Stephen Miron, der ist ein Ökonom und der Chef des National Bureau of Economic Research. Ist er das derzeit?
Er ist Vorsitzender Council of Economic Advisors.
Okay, verstehe. Also er ist ein wichtiger Mann und der hat quasi ein Paper geschrieben, das uns jetzt wir als Fahrplan eigentlich nehmen können für das, was die Trump Administration vorhat mit der Welt. Ich übergebe dir einfach mal die Bühne.
Ja, Nico, mir kam die Idee, weil ich habe im heurigen Jahr ist mir irgendwie durch einen Tweet von Luke Groman bin ich auf den Michael McNair gestoßen und der hat eben dieses Paper vom Stephen Miron ganz genau analysiert. Und ich habe mir das dann ein paar Mal angeschaut und das heißt eben bezeichnenderweise A User's Guide to Restructuring the Global Trading System. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Paper, das die meisten Menschen noch nie gelesen haben. Ja. Und deshalb habe ich da einen relativ langen Twitter-Thread gemacht. Und wieso bin ich da jetzt drauf wieder gekommen? Weil wir eben diese One Big Beautiful Bill Act, ich meine, muss man sich auch einmal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wie dämlich dieser Titel ist. Ja. Aber da haben wir schon ganz genau gesehen, ja, dass dieses Playbook einfach sukzessive abgearbeitet wird. Ja.
Der Titel ist natürlich nicht dämlich, er ist genial, weil du kennst ihn, ich kenne ihn, die ganze Welt kennt ihn. Wenn er es anders genannt hätte, würde ihn keiner kennen. So funktioniert Marketing heutzutage.
Ja. Also es geht im Endeffekt, es geht um einen privilegierten Kapitalzugang. Ja. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir in den USA haben jetzt 56 Billionen an Auslandsinvestitionen. Am Aktienmarkt werden circa, ich glaube, das haben wir das letzte Mal auch besprochen, 18% werden von Ausländern gehalten. Mhm. Am Bondmarkt ist es natürlich noch deutlich mehr. Und man hat sich jetzt eben die Frage gestellt, wie man das nutzen kann. Und da gibt es jetzt eben den Vorschlag, dass man eine Withholding Tax implementieren soll, dass eben, weil es die auch weltweit relativ häufig gibt und die Amerikaner die aber nicht haben.
Erklär das bitte kurz, was das ist.
Im Endeffekt ist es eine Nutzungsgebühr, ja. Also du darfst in US Treasuries investieren und bekommst dafür natürlich dann eben einen Coupon, ja. Oder du investierst in US-Aktien, ja, bekommst Dividenden ausgezahlt. Die werden aber nicht besteuert. Und jetzt könnte man eben so eine Withholding Tax, ich glaube, bei uns sagt man eine Quellensteuer einführen.
Das ist die berühmte Section 899.
Genau, ja. Und, Und im Endeffekt geht es darum, dass man natürlich versucht, einerseits einmal ausländische Investoren mit diesen Sticks and Carrots einerseits bei Laune zu halten, aber auf der anderen Seite eben geht es um den Refinanzierungsbedarf der Amerikaner und es geht natürlich auch darum, dass man irgendwie den relativ desaströsen Staatshaushalt ein bisschen aufpeppt. Ja. Und wir haben mit Doge gesehen, so wirklich toll hat es nicht funktioniert. Also die Einsparungen waren dann eigentlich eher lächerlich und vieles von dem, was implementiert wurde, wird jetzt wahrscheinlich auch wieder zurückgenommen werden müssen. Ja. Checks and Balances. Also man muss da kreativ werden. Und das ist eben ein erster Schritt dazu, dass man eben von ausländischen Investoren solche Steuern, solche Withholding Taxes eben einhebt.
Gut, aber jetzt mal konkret gefragt, was ist jetzt in diesem Mirren Paper, was ist quasi das Ziel? Also wohin soll es, wie will man umbauen? Weil das eine ist quasi das Mittel, also quasi ich mache hier Taxes, da Tarife und so weiter, aber was ist das Ziel? Was will man eigentlich erreichen?
Das Ziel ist, und das ist eben der berühmte Wunsch nach den warmen Eislutschern, das Ziel ist einerseits den Dollar massiv abzuwerten, um eben die Reindustrialisierung zu forcieren, eine Renaissance der US-Industrie und auf der anderen Seite das exorbitante Privileg der Weltreservewährung, der Weltleitwährung weiterhin zu verteidigen. Das sind die zwei ganz zentralen Ziele.
Okay, da kommt die Frage, die habe ich glaube ich schon mal gestellt, aber ich glaube, sie ist ganz wichtig. Kann man die Rolle, weil bei Geld kann man ja die Rollen trennen, Wertspeicher, Transaktion und so weiter, kann man die Rolle von Leitwährung und Reservewährung trennen? Also kann ich sagen, okay, der Dollar nimmt gegenüber Gold, dem Euro, vielleicht sogar Bitcoin in Bedeutung ab, was die Reserven betrifft, aber bleibt weiterhin, so wie die englische Sprache, die Leitwährungen, auf die wir uns einigen, um darin zu rechnen quasi.
Sehr gute Frage, Nico. Ich würde mal sagen, dass was jetzt Reservewährung betrifft, der Dollar da mehr in Gefahr ist als jetzt als Unit of Account, also als Leitwährung. Also wir haben jetzt zum Beispiel vor dem Gespräch haben uns noch einen FT-Artikel angesehen, lustigerweise basierend auf EZB-Daten, wonach Gold jetzt mittlerweile die zweitgrößte Reservewährung
ist. Nach dem Dollar.
Nach dem Dollar, ja, aber vor dem Euro, ja.
Ja, weil der Dollar ja schon abwehrt. Du hast das ist auch ganz wichtig, das zieht sich ja, es geht um die Dollarabwertung und die findet ja bereits statt. Es wertet gegenüber Gold ab, es wertet gegenüber dem Bitcoin ab und das ist ja die viel relevantere Abwertung, als ob es jetzt gegenüber dem Euro oder dem Yen oder was auch immer abwertet.
Genau. Also insofern glaube ich schon, dass dieser Netzwerkeffekt der Weltleitwährung, der ist wahrscheinlich stark. Ja. Louis Garf hat da immer das meiner Meinung nach ganz schöne Bild von Betriebssystemen. Ja. Also du hast jetzt, die ganze Welt ist im Endeffekt auf Microsoft und auf Office und dann hast du natürlich jetzt im Bereich der Grafiker und Techniker und so weiter, Architekten, die nutzen dann vielleicht eher Macs, aber es ist im globalen Bild sind es glaube ich 8-9%. Was wäre jetzt, du bräuchtest einfach einen Nutzen, ja, 10x quasi, vom Umstieg von einem alten Betriebssystem von Microsoft auf ein neues, der eben so exorbitant hoch sein muss, dass eben all diese Dinge wie zeitliche Ressourcen, ja, finanzielle Ressourcen, ja, dass die überkompensiert werden. Ja. Und da gibt es im Moment gibt's jetzt nicht wirklich eine Alternative. Ja. Kann sein, dass das irgendwann kommen wird, aber im Moment ist dieser Netzwerkeffekt von Microsoft, Office-Anwendungen etc., von Windows nach wie vor extrem groß. Ja. Und ich denke schon, dass eben im Bereich der Weltleitwährung, obwohl es da viele Initiativen gibt, ja, obwohl der Renminbi im bilateralen Handel immer wichtiger wird, obwohl es da dieses ZIPS gibt, also eine Alternative zu SWIFT, da glaube ich schon, dass der Netzwerkeffekt des US-Dollars nach wie vor sehr, sehr stark ist und dass eben dieser zehnfache Nutzen eines neuen Systems im Moment noch nicht erkennbar ist.
Weil es gibt ja dann auch, da kommen die Stablecoins in dem Mirren Paper vor?
Stablecoins kommen vor und zwar als wichtiger Käufer von US Treasuries.
Und da wird es dann richtig abenteuerlich. Weil Scott Bessin sitzt dann im Fernsehen und sagt, ja, wir wollen also mit Stablecoins den Dollar, weil das ist ja deswegen daher auch meine Frage, weil einerseits versucht man quasi Menschen rauszutreiben aus diesen Treasuries oder ihnen quasi die Kapitalverkehrskontrollen, diese Steuern aufzuquetschen. Andererseits hat man mit Stablecoins die Möglichkeit, quasi den Dollar um die ganze Welt zu schicken, und die das machen, diese privaten Firmen, vor allem Tether, die stecken dann wiederum das Geld in Treasuries.
Und auch in Gold.
Gold und Bitcoin.
Ja. Und deshalb fand ich es auch interessant, wir haben sie auch im letzten Goldreport relativ stark gewürdigt, wie oft Bessent da Stablecoins auch betont hat. Mhm. Ja. Und dass da auch seitens der Federal Reserve New York beispielsweise Papers rausgegeben wurden, ja, über die Bedeutung, und zwar im positiven Sinne, während es früher eigentlich immer sehr negativ konnotiert war. Ja. Also ich glaube, da sucht man wirklich händeringend nach Käufern für das eigene Produkt, in dem Fall US-Schulden.
Ist das der Grund, warum man in Europa mit der MiCA-Richtlinie sich quasi gegen Tether wehrt? Weil das ist offenbar der einzige Grund, warum diese MiCA-Richtlinie eingeführt wurde, ist, damit Tether in Europa nicht auf den Boden kommt.
Da muss ich Mut zur Lücke beweisen. Ja. Also ich beschäftige mich beruflich viel mit EU-Regulierungen, ja, mit MiCA nicht, ja, weil es uns im Asset Management nicht wirklich betrifft. Aber was ich so höre, ist es, dass es ein bürokratisches Ungetüm ist. Ja.
Ah, also alles andere würde mich jetzt auch überraschen. Ne? Also so ein kleines bürokratisches Kätzchen wäre, das jeder gern hat, das kann ich mir kaum vorstellen.
Da haben wir schon Technologieführerschaft, ja, im Bereich der Bürokratie.
Oder gut, aber zurück zu den Stablecoins in Amerika. Ja, das heißt, man versucht quasi diesen warmen Eislutscher insofern umzusetzen, dass man wirklich sagt, okay, der Dollar bleibt eines unserer wichtigsten Exportprodukte im kulturellen Sinne und auch im Sinne, aber der Unterschied ist, darauf möchte ich ja hinaus, so erklärt das auch Jack Mallers, und ich möchte wissen, ob der Miriam das so erklärt. Der Unterschied ist, dass die Dollars, die quasi über Stablecoins kommen, das wird dann wirklich in Treasuries gesteckt, während die Dollars, die über Exporte ins Ausland gehen, die kommen ja nicht immer nur in Treasuries zurück, die gehen dann auch in die Aktienmärkte, die gehen in die Immobilienmärkte, genau. Genau. Und sorgen für ausländischen Ownership dieser wichtigen amerikanischen Assets, und das scheint den Trump zu stören.
Genau, und ich glaube, die Prognostizierbarkeit der Nachfrage nach Treasuries durch Stablecoins, ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor. Wir haben zuletzt gesehen, dass einige Treasury Auctions ziemlich schwach verlaufen sind. Ja? Das heißt, es war einfach die Nachfrage, obwohl die Renditen eigentlich relativ hoch sind. Ja? Die Nachfrage war nicht wirklich da. Und deshalb ist Scott Bessent da auch wirklich wie ein, wie ein Cheerleader für US Treasuries durch wirklich viele Podcasts und viele Medien Geschichten gegangen und hat halt einfach den Case für Treasuries gemacht. Ja. Ich meine, das ist auch nicht unbedingt ein Zeichen der Stärke. Also insofern glaube ich schon, dass man sich da nach kreativen Lösungen quasi, dass man nach kreativen Lösungen sucht, wer dann eben die zukünftigen Treasuries kaufen wird, weil eben China auslässt, weil auch viele andere Nationen den USA eher kritisch gesinnt sind, und weil natürlich auch die Trump sicherlich einen Bärenmarkt im Vertrauen in die Prognosefähigkeit der US-Politik, ja, ausgelöst hat. Ja. Und das schafft jetzt auch nicht unbedingt extreme Euphorie, was Treasuries betrifft. Ja. Weil vor wenigen Monaten hieß es noch, Doge kann 3 Billionen an Einsparungspotenzial realisieren, jetzt sind wir bei 155 Milliarden. Ja. Das macht schon noch einen Unterschied. Also insofern versucht man eben mit kreativen Methoden, mit eben Stablecoins, aber eben auch mit Methoden der finanziellen Repression Nachfrage nach Treasuries zu suchen.
Weil man den Dollar zwar erhalten möchte als Weltleit und teilweise auch Reservewährung, aber trotzdem abwerten möchte und trotzdem in Industrie zurückholen möchte. Das ist diese Quadratur des Kreises, oder?
Genau.
Um zusammenzufassen.
Genau. Und ich meine, die Funktion als Bankier der Welt eigentlich, ja, das ist natürlich auch keine schlechte. Die gibt mir jetzt nicht so mir nix, dir nix auf. Ja. Aber man weiß natürlich, dass die Bedrohungen da sind und dass all diese Themen, Nico, die wir jetzt schon seit vielen, vielen Jahren besprechen, ja, und auch im Goldby Trust Report thematisieren, das ist plötzlich eben wirklich auf der großen Bühne angekommen, ja. Wer hat, ich meine, FT hat in dem Artikel jetzt über Gold, über De-Dollarization geschrieben. Ja? Hätten die vor 3-4 Jahren über De-Dollarization geschrieben? Nein, sicherlich nicht. Ja? Das war wirklich ein sehr nischiges Thema, also ein Fringe-Topic, würden die Amerikaner wahrscheinlich sagen. Und jetzt ist es halt wirklich ein Thema, das auch im Mainstream angekommen ist.
Es ist jetzt auch dank Trumps Person halt auch opportun und legitim im Fiat-Mainstream, und nichts ist mehr Fiat-Mainstream als die FT, über diese Dinge zu schreiben. Ja, das ist so ähnlich wie in Europa, dass wir jetzt sagen, ja, wir müssen jetzt, um Gottes Willen, wir müssen aufrüsten und dieses und jenes und brauchen unsere eigene Souveränität, weil der Trump ist böse. Orange Man bad. Ja. Aber gleichzeitig ist er jetzt der erste, also Präsident beziehungsweise die erste Administration, die dieses Thema offensiv angeht. Bis jetzt wurde es ja nur geleugnet. Es gab einmal einen, ich kann mich erinnern, das ist damals, war das ganz schockierend, Luke Roman kann sich sicher erinnern, ja, als der John Kerry als Außenminister gesagt hat, ja, wenn wir den Deal nicht gemacht hätten, das war der Iran-Deal.
Ja, ja, genau, ja.
Wenn wir den Deal nicht gemacht hätten, wäre jetzt der Dollar nicht mehr Weltreservewährung und kein Mensch hat verstanden, wovon er eigentlich redet. Aber jetzt ist es irgendwie ein tägliches Thema schon.
Absolut, ja, und ich glaube, da kommen wir jetzt auch wieder zurück zu diesem Paper von Stephen Miron, ja. Es steht alles da, ja. Also das Playbook, natürlich wird es jetzt nicht 1:1 verfolgt, ja, aber so in den Grundzügen geht es ganz klar in diese Richtung. Und deshalb, ich habe jetzt die wesentlichsten Passagen, habe ich mir nochmal ausgedruckt, und wir können jetzt gern drüber reden, wenn du magst. Ja, nochmal zum Stephen Miron, der hat einen PhD in Harvard. Hat sehr viel publiziert, auch eben über Themen wie Weltreservewährungen, ja, zu Währungsthemen, hat bei Hudson Bay gearbeitet, das ist ein Hedgefonds mehr oder weniger, ist Berater vom Manhattan Institute und ist jetzt eben Head of the Council of Economic Advisors, also der wichtigste wirtschaftspolitische Berater von Donald Trump eigentlich. Ja. Ist deutlich mehr im Hintergrund, also ist jetzt nicht so häufig zu sehen wie noch ein Scott Bessent.
Ja, gut.
Aber die beiden sind dicke Freunde. Ja. Also die verstehen sich nicht nur auf der intellektuellen und auf der fachlichen Ebene gut, sondern eben auch auf der persönlichen Ebene. Ja. Also, und das macht es auch nochmal so interessant. Mhm. Wir haben vorher drüber gesprochen, mal Scott Bessent, der für Soros gearbeitet hat, mit Druckenmiller getradet hat, ja, und der eben sich als Goldbug bezeichnet und der sicherlich schon auch all diese Themen, die wir da so thematisieren, die verstehen das schon, die Jungs, ja. Also es wäre naiv zu glauben, dass die nicht über solche Dinge dann auch wirklich im Detail sprechen. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied.
Ich glaube, Scott Bessent hört heimlich Michael Saylor Podcasts.
Oder Nico Jilch und lässt sich einfach halt das vom Deutsch auf Englisch mittels AI übersetzen, wer weiß.
Das wäre natürlich stark, aber ich nehme schon an, dass es eher der Sailor ist, aber ist ja auch egal. Gut, also komm jetzt bitte zu den Punkten. Ja? Das ist schon spannend. Also was ist da sozusagen der Fahrplan?
Also er schreibt selber, the core issue, a persistently overvalued dollar.
Okay, also das Hauptproblem ist, dass der Dollar zu hoch bewertet ist.
The desire to reform the global trading system and put American industry on fairer ground versus the rest of the world has been a consistent theme for President Trump for decades.
Also er sagt, dass man das System so umgestaltet, dass auch die amerikanische Industrie wieder wettbewerbsfähig wird, quasi die Auflösung des Griffin-Dilemmas.
Genau.
Und dass Trump das bereits früher verstanden hat, noch vor seiner ersten Amtszeit. Okay, ist ja egal. Ja?
Vielleicht ist es auch ein bisschen, also er hat es geschrieben, als er noch nicht Economic Advisor war. Vielleicht ist es auch ein bisschen Bootlicking, sagt man im Englischen.
Ja. Eierschaufel.
We may be, was hast du gesagt?
Eierschaufel.
Okay. Ja. erinnert mich an meinen VWL-Professor in der Schule, der hat gesagt, Arschkriecher müssen sich öfter die Haare waschen.
Okay.
We may be on the cusp of generational change in the international trade and financial system. Generational change, ja, ist jetzt auch nicht so.
Das ist quasi eine Art Projektion, ja?
Genau, ja, und das steht ganz am Anfang. The root of the economic imbalances lies in persistent dollar overvaluation that prevents the balancing of international trade, and this overvaluation is driven by inelastic demand for reserve assets.
Also das ist das Driven-Dilemma, der Dollar ist überbewertet, weil die Nachfrage nach den Reserve-Assets eigentlich permanent ist.
Genau.
Das ist deswegen interessant, weil Weil wenn du sagst, der Bessent läuft herum und die Leute haben keine Nachfrage nach Treasuries, die Überbewertung des Dollars liegt ja daran, dass die Nachfrage nach Treasuries immer so hoch ist.
Ja, weil die Leistungsbilanz, weil man halt Leistungsbilanzdefizit dafür hat. Genau. Deshalb muss halt die Kapitalbilanz positiv sein, ja.
Ja, aber ich denke mir halt, es wirkt auf mich oft so, dass es gar nicht so sehr darum geht, denn die Dollar-Timeline endlos hinauszuschreiben, sondern nur sie zumindest noch ein paar Jahre rauszuschreiben, während man in Wahrheit, unter uns in Wahrheit, das Ganze um Bitcoin herum bastelt. Aber dazu kommen wir noch.
Und dann schreibt er eben auch ganz, ganz klar eben über Triffin. As the United States shrinks relative to global GDP, the current account of fiscal deficit must run to fund global trade and savings pools, grows larger as a share of the domestic economy.
Also man muss mehr Dollars eigentlich exportieren, wenn die Welt wächst, während Amerika statisch bleibt, und das Problem vergrößert sich dann eigentlich.
Genau. Therefore, as the rest of the world grows, the consequences for our own export sectors and overvalued dollar incentivizing imports become more difficult to bear, and the pain inflicted on that portion of the economy increases. Eventually, a Triffin tipping point is reached, at which such deficits grow large enough to induce credit risk in the reserve asset. Spannend, oder? Credit risk in the reserve asset.
Das heißt, erstens, es geht bei Trump und auch bei Mirren gar nicht so stark darum, wieder die Industrie nach Amerika zurückzuholen, sondern erstmal die Abwanderung zu stoppen, also den Prozess, ja, quasi den Trend zu verlangsamen und dann erst umzukehren. Und das Zweite, das Credit Risk, das musst du jetzt noch erklären.
Naja, ich glaube, ich meine, jetzt hat Moody's auch einmal US Debt downgegradet. Und man nimmt das jetzt auch noch nicht wirklich ernst, und das war jetzt eigentlich auch ein bisschen ein No-Event. Ja? Aber das ist natürlich die ganz große Sorge, dass man irgendwann einmal sagt, okay, sind die jetzt wirklich noch ein guter Schuldner? Zu welchen Preisen ist US-Debt fair bepreist? Ja? Das ist, glaube ich, die ganz zentrale Sorge. Genauso wie in Deutschland beispielsweise. Wir haben jetzt gesehen, eben schwäbische Hausfrau ist tot. Ja? Merz macht da einen riesen U-Turn. Was war die Konsequenz? Es ist der Goldstandard des europäischen Anleihenmarktes, ja. Bundesanleihen, deutsche Bundesanleihen haben den größten Spike gesehen, ich glaube, in den letzten 35 Jahren. Ja. Und das hat natürlich eine Konsequenz, ja, für französische Anleihen, ja, für griechische Anleihen, für italienische Anleihen. Das heißt, es ist einfach, wie soll man sagen, der Wasserstand, der Wasserpegel ist angestiegen, und das hat natürlich massive Konsequenzen, wenn ich einerseits massiv verschuldet bin, aber noch laufend Defizite fahre und auch eigentlich keine Chance habe, die Defizite wirklich, oder auch keinen Willen habe, diese Defizite jetzt nachhaltig zurückzufahren.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing
keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io. Das ist deswegen so interessant, weil er ja sagt, er sagt ja Folgendes. Du hast da dieses, was die Franzosen genannt haben, das exorbitante Privileg. Ja, dass du Geld exportierst und Sachen importierst. Aber der Triffin hat schon in den Ende der 60er Jahre gesagt, ja Moment, oder Ende der 50er Jahre sogar, Moment, dieses Privileg hat ein Ablaufdatum. Und dieses Ablaufdatum ist de facto erreicht, wenn quasi der Produktionssektor und der, quasi die Volkswirtschaft, die dieses Geld exportiert, die steht für dieses Papiergeld, so stark ausgehöhlt ist, genau, dass man gar nicht mehr glauben kann, dass die diese Schulden auch nur theoretisch bedienen könnten. Und das dann wiederum de jure dazu führt, dass die Zinsen steigen und dass sich die Geldgeber unter Anführungszeichen, die ja eigentlich den Dollar ja nur nutzen wollen, sich denken, naja, da ist eine gewisse Unsicherheit drin. Und dann sind wir eh schon wieder bei Europa, das bereits in den 60er Jahren aufgrund von Robert Triffin auch umsteigt auf sein eigenes System und sich auch eigentlich der amerikanische Staatsanleihen entledigt. Wir halten ja kaum etwas. Russland, das sich aus kriegerischen und Konfliktgründen der amerikanische Staatsanleihen entledigt hat, dann zuerst auf den Euro umsteigt, dann auch da enttäuscht wurde und jetzt komplett raus ist aus dem Ding. Und dann die Chinesen, die seit 2013 massiv Staatsanleihen abbauen. Ja.
Genau, genau. Und jetzt wird es interessant, Nico.
Erst jetzt? Weil ich finde es jetzt schon spannend.
Er schreibt dann eben, dass die Amerikaner außer in zwei Quartalen 1971 hatten sie immer Current Account Deficits seit 1982. The interplay between reserve status and the loss of manufacturing jobs is sharpest during economic downturns. Because the reserve asset is safe, the dollar appreciates during recessions. By contrast, other nations' currencies tend to depreciate when they go through an economic downturn. That means that when aggregate demand suffers a decline, pain in export sectors get compounded by a sharp erosion of competitiveness. Thus, employment in manufacturing declines steeply during a recession in the United States and then fails to recover materially afterwards.
Das heißt, dass in einer Rezession, in einem ökonomischen Schock, weil ja die ganze Welt dann in den Dollar flüchtet, steigt die Nachfrage nach Dollar, obwohl die ökonomische Leistung weiter abnimmt, was wiederum das Problem vergrößert. Und eigentlich das haben wir ja gesehen, nach der Finanzkrise ist es ja dann endgültig vorbei gewesen mit der amerikanischen Autoindustrie eigentlich und Detroit und so weiter. Und jetzt sehen wir das Gegenteil zum ersten Mal, weil jetzt ist zum ersten Mal die Trump-induzierte Krise zum ersten Mal dazu geführt, dass die Leute eigentlich nicht so stark in den Dollar und in die Dollar-Assets geflüchtet sind.
Das einerseits, ja, das war für mich eben das Zeichen für den Paradigmenwechsel, dass im Zuge dieser Liberation Days ja mit massiver Wohler an den Märkten eben der Dollar schwächer gegangen ist, die Treasury Yields gestiegen sind und eben US-Aktien deutlicher verloren haben als europäische Aktien. Also das war wirklich eigentlich die Bestätigung für die Thesen, die wir schon seit langem vertreten. Aber ich glaube, also diese These, und man darf auch nicht vergessen, die Amerikaner hatten in den letzten, glaube ich, 16 Jahren keine einzige Rezession, abgesehen von Covid natürlich. Ja. Und vielleicht fahren sie auch deshalb so massive Defizite, weil das ist der einzige Grund, diese 7-8% Defizite bei Vollbeschäftigung, wieso die Amerikaner den Westen so stark outperformt oder Europa so stark outperformt haben, ökonomisch und wahrscheinlich auch was die Aktienmärkte betrifft, weil sie halt einfach diesen fiskalischen Stimulus viel, viel aggressiver gesetzt haben. Ja. Vielleicht wollen sie da eben auch bewusst vermeiden, dass es eben zu so einer Situation kommt, dass in der Rezession eben der Dollar zu fest wird und dann die Wettbewerbsfähigkeit der US-Industrie leidet. Ich halte es aber für einen Schwachsinn, weil für mich ist es ein bisschen zu simplifiziert. Ja? Also jetzt rein dem starken Dollar den schwarzen Peter zuzuschieben, dass die US-Industrie nicht mehr kompetitiv ist, ist mir zu dünn, ehrlich gesagt. Ja.
Okay.
Weil dann dürfte es in, weiß ich nicht, in Deutschland mit der festen D-Mark dürfte es gar keine Exportindustrie geben. Ja. Also da bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher, aber das liest sich wahrscheinlich auch ganz gut, ja, und das ist vielleicht auch das, was Donald Trump hören möchte. Ja.
Du meinst, dass es ein starker Dollar nicht automatisch schlecht ist für die Exportwirtschaft, wenn die Exportwirtschaft sich auch anstrengt. Es kann auch dazu führen, so wie in Deutschland, dass die Exportwirtschaft eigentlich gezwungen wird, effizient zu arbeiten.
Genau.
Und am Weltmarkt erst recht reüssieren kann.
Ja, na, Hartwährungsländer sind tendenziell extrem kompetitiv, ja, und innovativ. Ja. Also,
aber das Problem ist ja, dass die Amerikaner eben als Alternative das Zeug einfach durch gedrucktes Geld kaufen können.
Ja, klar.
Daher,
das ist der Unterschied. Ja.
Das ist das kann Deutschland ja nicht.
Genau,
Deutschland
macht einen natürlich träge. Ja,
ja, genau.
Es macht einen träge.
Ja. Sieht man ja auch. Die Autos sind viel zu groß. Die Menschen auch.
Ja, ist so, ja. Das haben meine Kinder gesagt, wie wir in Florida waren. Gesagt, Papi, da ist alles viel größer in Amerika, besonders die Menschen.
Ja.
Jetzt ist was dran. Dann schreibt er weiter. Reshaping the global system. If the term, und da wird es jetzt dann langsam konkreter, Nico. Da schreibt er nämlich über, du erinnerst dich an unser Gespräch mit Zoltán Pozsa, der sicherlich, glaube ich, da einer der führenden Köpfe ist, ja, der sehr viel spannende Dinge publiziert hat, auch von einem neuen Bretton Woods 2 geschrieben hat, ja, und also der Zoltán ist da sicherlich einer der schlauesten Kerle in dem Bereich. Und er bezieht sich da eben auf Zoltán Pozsa und sagt, if the term out is into special century bonds, as suggested by Pozsa, then the funding pressure on the US taxpayer for financing global security is significantly alleviated. The US Treasury can effectively buy duration back from the market and replace that borrowing with century bonds sold to the foreign official sector.
Das musst du jetzt erklären. Bis jetzt habe ich im Nachhinein übersetzt, aber jetzt kommt mein kleines Hirn nicht mehr mit.
Also er sagt im Endeffekt, man versucht eben, das was wir anfangs besprochen haben, sich auf der Durationsseite viel längerfristiger zu verschulden.
Ja.
Also diese sehr kurzfristige Duration, wo du dann immer den Druck hast, dich zu refinanzieren, ja, wo du dann immer abhängig bist vom aktuellen Zinsniveau, das quasi rauszustrecken, so wie es Österreich auch beispielsweise mit den Century Bonds gemacht hat. Und diese 100-jährigen Anleihen aber sold to the foreign official sector.
Also Staaten und Notenbanken.
Genau. Such a Mar-a-Lago Accord gives form to a 21st century version of a multilateral currency agreement. President Trump will want foreigners to help pay for the security zone provided by the United States. A reduction in the value of the dollar helps create manufacturing jobs in America and reallocates aggregate demand from the rest of the world to the US. The term out of reserve debt helps prevent financial market volatility and the economic damage that would ensue. Multiple goals are accomplished with one agreement. Also da wird jetzt dann...
Ich finde den Ausdruck so, President Trump wants the foreign sector, und er spricht ja auch davon, der Trump, ja, wants to pay for the security, ja, also für die Sicherheit. Das ist im Grunde Mafia. Also das ist so schönes Geschäft hast du da, wäre schlimm, wenn da ein Feuer ausbrechen würde oder so, ja. Aber natürlich, das ist High Stakes, das ist internationale Diplomatie, das ist kein Kindergarten, ja.
Ja.
Also,
Aber es wird auch offen angesprochen, ja. Und ich meine, das sieht man jetzt auch schon, ja, wo dann die Kanadier beispielsweise, wie hat er es genannt? Golden Dome? Dieses Raketenabwehrsystem, ich glaube Golden Dome, da sollen die Kanadier doch teilnehmen und müssen nur, ich weiß nicht wie viele, hunderte Milliarden zahlen. Dann natürlich dieser permanente, das permanente Erwähnen, dass eigentlich die meisten NATO-Staaten ihre Terms nicht einhalten und einfach deutlich zu wenig ausgeben, ja, für Rüstung bzw. Verteidigung. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz, das ist ein zentraler...
Ein wichtiger Hebel, wichtiger Hebel, auch angesichts natürlich dessen, dass die Konflikte auf der Welt immer stärker sind. Und
jetzt kommen wir zu den Zöllen. Ja.
Okay.
Und ich meine, dieses ganze Zoll Hühot, ich glaube, da hat jeder ein bisschen so den Überblick verloren. Ja. Zuerst einmal großer Liberation Day und dann sieht man, okay, das gefällt den Kapitalmärkten doch nicht so gut, speziell eben dem Bondmarkt. Dann wieder der Rückzieher und dann geht es hin und her. Aber ich glaube, wir wissen alle, es ist einerseits einmal so die Art of the Deal versus Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Ja, und ich glaube, die Chinesen wissen da schon ganz gut eigentlich, ja, wo sie den Hebel ansetzen können. Aber Miren schreibt da, in this manner, tariffs create negotiating leverage for incentivizing better terms from the rest of the world on both trade and security terms. America would encourage other nations to move to lower tariff tiers, improving burden sharing. Und dann, das finde ich auch ganz spannend, one can imagine a long list of trade and security criteria which might lead to higher or lower tariffs, premised on the notion that access to US consumer market, also wenn ich was am größten Markt der Welt verkaufen möchte, dann it is a privilege that must be earned, not a right. For example, maybe the US wants to discriminate based on paar Punkte. Does the nation apply similar tariff rates to the imports from the US as America does on their exports here? Also das soll halt, soll gleichmäßig sein.
Das ist genau das, was Trump macht.
Genau. Does the nation have a history of suppressing its currency?
Das ist diese
Currency
diese,
Manipulator.
Da gibt es diese Story in Amerika, wo schon seit vielen Jahren gestritten wird, ist jetzt, keine Ahnung, der Chinese ein Currency Manipulator oder nicht. Ja, weil natürlich, wenn die anderen ihre Währungen noch zusätzlich drücken, dann können sie natürlich die Exporte stärken. Ja?
Genau, also wenn man Currency Manipulator ist und meistens werden die Währungen eben nach unten manipuliert, for instance, via the accumulation of excessive quantities of foreign exchange reserves. Does the nation open its markets to US firms in the same way America opens its markets to foreign firms? Does the nation respect American intellectual property rights?
Yeah.
Ganz wichtig. Does the nation help China evade tariffs via re-export? Da kommen wir dann jetzt ein bisschen so in die ganze BRICS-Nummer rein.
Weil China offenbar...
China wird als erste Nation explizit genannt.
Ja, und zwar nicht, also quasi außerhalb des Rahmens quasi. China steht außerhalb des Verfassungsrahmens. Ja?
Mhm. Does the nation pay its NATO obligations in full?
Hallo Deutschland.
Auch, ja. Does the nation side with China, Russia and Iran in key international disputes, for instance at the United Nations? Jetzt kommen da halt eben auch Russland und der Iran rein. Does the nation help sanctioned entities evade sanctions or trade with sanctioned entities? Does the nation support or oppose US security efforts? Does the nation harbor enemies of the United States, for example terrorists or cyber criminals? Does the nation's leaders grandstand against the United States in the international theater?
Ja, das ist Viktor Orban.
Ja. Also da wird es dann jetzt schon sehr konkret, ja. Und je nachdem, ja.
Wobei Trump ist ein großer Orban-Fan.
Ist ein Fan eigentlich, ja.
Sind
Buddies, ja.
Ah, weißt du, wer es ist? Das ist für einen Kanadier, ne? Das ist nochmal Kanada.
Trudeau damals noch.
Ja. Weil sie haben es ja geschafft, die einzige Person zu finden, die noch schlimmer ist als Justin Trudeau.
Mark Carney oder wie?
Mark Carney. Ich habe gedacht, ich spinne. Ja, jetzt setzen die den Trump an seine nördliche Grenze, wirklich den Central Banker unter den Central Bankern. Ja, wirklich also ich war sprachlos.
Also ich muss sagen, ich habe sehr viel mit Kanadiern zu tun, ja, beruflich, weil halt ein Großteil der ganzen Mining Community ist in Kanada. Du kannst dir nicht vorstellen, wozu das geführt hat, diese Aussage, ja, 51st State, yeah. Ja. In Wien würde man sagen, die sind richtig Hass gegangen, ja. Also das war wirklich, es hat natürlich das kanadische, wie soll man sagen, den Stolz hat es wirklich im Markt getroffen, ja. Das hat dazu geführt, ja, dass amerikanische Produkte plötzlich nicht mehr gekauft wurden, ja, dass Amerikaner angefeindet wurden. Also es hat wirklich was ausgelöst. Mhm. Ja. Und ich glaube, so diese Testballons, die Trump da teilweise aussendet, meine, da hat man ganz gut gesehen, dass das nach hinten losgegangen ist. Wobei der Mark Carney dann wieder im Weißen Haus war und sich relativ handzahm wieder gegeben hat. Ja. Auch noch ein bisschen anders als im Wahlkampf noch. Ja.
Okay, gut.
Also da wird es jetzt dann schon wirklich, wirklich konkreter. Und er schreibt dann, eben er referenziert sich auf den Plaza-Akkord und den Louvre-Akkord. Und da schreibt er eben, dass multilaterale Agreements eine Möglichkeit sind. Yet China and Europe may resist moves that weaken their economies. As things stand, there is little reason to expect that either Europe or China would agree to a coordinated move to strengthen their currencies. European real GDP growth has been below 1% for almost 3 years, bla bla bla. Also da wird jetzt explizit auf China und Europa verwiesen, während er vorher dann noch schreibt, dass beispielsweise Japan, UK, Mexiko, das ist alles, das ist Bipifax.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Das haben wir ja auch schon besprochen in unserer letzten Folge, nicht? London, UK hat nicht wahnsinnig viel Leverage gegenüber Amerika. Die müssen im Grunde das machen, was die Amerikaner ihnen vorschreiben. Und die Japaner sowieso, die sind das auch schon seit Jahrzehnten gewohnt. Ja? Europa hat zwar, also Deutschland hat natürlich eine große, sage ich mal, Abhängigkeit, aber gleichzeitig in Konzert mit Italien, Spanien, Frankreich, hat Europa da immer noch eine gewisse Selbstständigkeit, die man da ausspielt. Und deswegen sind das die beiden Länder, nämlich China und Europa, Europa ist natürlich kein Land, aber du weißt, was ich meine, aus Washington-Perspektive noch die großen Fragezeichen sind.
Genau. Mexiko wird da auch explizit erwähnt, wobei Mexiko, ich glaube, was jetzt das Handelsbilanzdefizit betrifft, ja, ist Mexiko nach China, ja. Also auch ganz, ganz interessant. Nicht ganz unwichtig, aber die werden da, glaube ich, auch noch nicht mehr so ernst genommen. Ja, Gulf of America, nicht mehr Gulf of Mexico, etc. Und da wird es jetzt noch einmal spannender, Nico. Da habe ich mal zwei Rufzeichen gemacht.
Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Marc Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin. Bitcoin ist großartig, aber wer behält noch den Überblick über alle Trades, Wallets und die Steuern? Genau hier kommt Cointracking ins Spiel. Egal, ob du ein paar Transaktionen pro Jahr machst oder als Profi aktiv bist, Cointracking analysiert dein gesamtes Portfolio, berechnet Gewinne und Verluste und erstellt automatisch den Steuerbericht für dein Land. Cointracking unterstützt über 13.000 Kryptowährungen, direkte API-Anbindungen an alle große Börsen und Datenimport aus Wallets. Kein Chaos mehr, du hast alles im Griff. Der Einstieg bis 200 Trades ist noch dazu kostenlos. Und das Beste, mit meinem Link bekommst du 10% Rabatt auf die Gebühren und wenn du mit Bitcoin bezahlst, gibt's nochmal 5% extra obendrauf. Also worauf wartest du? Der Link ist in der Description. Bitcoin ist die Zukunft, Bitcoin ist Freiheit, Bitcoin, das ist Dezentralität und das können wir feiern mit der Bitcoin Fashion von Satoshis Brother, egal ob Bitcoin Running Club oder dem Bitcoin Golf Club oder dem Austrian Economics Club aus der Reihe, die ich gemeinsam mit Satoshis Brother designt habe. Schaut unbedingt rein, nutzt den Code, was Bitcoin bringt, um euch bei eurer Bitcoin Fashion ein bisschen Geld zu sparen und tragt euer Statement in die Welt hinaus. Satoshis Brother.
China was basically a non-player in global auto exports just a few years ago.
Also Kfz-Exporte, ja.
And has now rocketed up to be the world's biggest auto exporter. Neither Europe nor China will be in the mood to curtail their industrial subsidies and other market interventions that would reallocate tradable manufacturing demand away from themselves and towards the United States.
Also weder China noch Europa werden jetzt aktive Politik betreiben, um den eigenen Industriesektor zu schwächen, damit die Industrie nach Amerika abwandert.
Genau, genau. Da schreibt er dann noch über, wie man eben Zölle einsetzen kann. Und dann wird es jetzt eben, da wird es jetzt eben dann noch konkreter. As currency accords are typically named after resorts where they are negotiated, like Bretton Woods and Plaza, with some poetic license, I'll describe the potential agreement in the Trump administration, as others have done, as the prospective Mar-a-Lago Accord. Das ist natürlich auch eine gewisse Schmeichlerei, ja, dass es beim Trump quasi zu Hause passiert, ja. Aber ich glaube, so funktioniert Donald Trump auch. Ja? Also man muss ihm da schon auch ein bisschen hofieren, sagen
ja,
wir
ja,
mal
nein,
so.
Ja, ja, das ist alles ist sehr schlau gemacht. Ja?
Und dann schreibt er eben von verschiedenen Möglichkeiten, wie da zu einem Agreement gekommen werden kann. Dann schreibt er auch über den Exchange Stabilization Fund, der eigentlich nicht wirklich jetzt ein Faktor war. Der hat jetzt eine Größe von 40 Milliarden und er schreibt, the ESF can leverage itself, but at the risk of increasing the interest burden of the federal government. Also sie wollen jetzt eben, und da kommen wir dann eben auch zum Stichwort Neubewertung der Goldreserven, dann eben auch Strategic Bitcoin Reserve und dann eben auch Monetizing the US Balance Sheet, hat glaube ich Bessent gesagt, ja, dass da halt quasi irrsinnig viele Assets herumliegen, aber die werden quasi nicht genutzt. Ja. Also er sieht das halt wie eine Firma.
Dass man quasi einerseits an der Schuldenseite, an den Verbindlichkeiten arbeitet, aber andererseits eben auch eigentlich am Aufbau von Equity, wir besprechen ja von Sovereign Wealth Funds, ja, also da, es wird offenbar sich bemüht, dass man da ein Vermögen definiert und aufbaut und auch das Signal sendet, und das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, mit den Tarifen, weil weder Gold noch Bitcoin wurden durch Zölle belegt, dass man den Haltern amerikanischer Assets, die man gerne raustreiben würde aus den Immobilien, aus den Aktien und so, dass man ihnen sagt, ja, aber diese neutralen Reserve-Assets dürft ihr rein, weil wir haben eh viel Gold, Bitcoin bauen wir auch schon auf und überhaupt Bitcoin-Industrie holen wir eh ins Land, weil wir wollen ja auch reindustrialisieren und ganz wichtig, was ist die allerwichtigste Basis für die Reindustrialisierung? Billige Energie.
Genau.
Und davon hat Trump schon auf der Bitcoin-Konferenz gesprochen.
Und auch in diesem 333-Plan ja, von Scott Bessent eben auch 3 Millionen zusätzliche Barrel-Öls-Produktion pro Tag. Ja. Und deshalb ist man auch, das ist auch ganz eine spannende Perspektive, wie man sich da jetzt öffnet bezüglich Exploration, ja, nicht nur eben im Bereich der Mineralien, sondern eben auch im Bereich Energy. Also da passiert relativ viel. Und meine These ist aber, dass man eben diesen Fonds auch verwenden wird, um Fremdwährungen zu kaufen. Ja. Und wenn ich dann den Euro, den Renminbi oder was auch immer kaufe, verkaufe ich natürlich automatisch den US-Dollar. Ja. Also ja, das ist sicherlich auch ein Tool, um eben bewusst den Dollar zu schwächen.
Auch Bitcoin, auch ja. Gold. Also ja. du schwächst ja den Dollar auch gegenüber Bitcoin und Gold nicht nur, wenn du es kaufst, sondern einfach nur, wenn du darüber sprichst und die Aufmerksamkeit darauf legst, wenn sie anderen kaufen. Ja?
Genau.
Okay.
Und wir sind schon fast am Ende. Ja? Das war jetzt mein letzter Tweet von der, meiner Meinung nach, von den wichtigsten Punkten. Ich glaube, das ist ein 40-Seiten-Paper.
Ja, ja.
Das ist schon, ist jetzt sehr, sehr destilliert, ja, was wir da besprechen. First, a much stronger demarcation between friend, foe and neutral trading partner. Friends are inside the security and economic umbrella. Das heißt, du wirst beschützt, ja, und darfst deine Produkte bei uns in Amerika verkaufen. But there is more burden sharing. Das heißt, du musst auch dafür zahlen.
Gewisse Verantwortung
tragen. Genau. Based on the scope of that burden sharing, friends may experience more favorable trade or currency terms. Those outside the security umbrella will also find themselves outside friendly agreements for international trade and easy access to the US consumer. They will have more aggressive costs imposed on them via tariffs and other policies. There are obvious implications for asset prices. Also es wird da jetzt ganz klar gesagt, okay, Du bist ein Freund, du bist ein Feind oder du bist irgendwo so dazwischen. Und dann versucht man eben mit diesen Sticks and Carrots die Länder eben ins richtige Lager zu holen, ja, diejenigen, die in der Mitte sind.
Das erinnert mich, es gibt in Österreich, und 70% unserer Audience sitzen in Deutschland, ich muss kurz erklären, da gibt es die Comedy-Gruppe Maschek, die machen immer so, die sprechen quasi über Politiker drüber, so im Sitzen auf einer Bühne, und man sieht sie sprechen und dann sieht man, machen sie quasi Synchronstimmen, aber lustig. Und da gab es mal die Szene, als George W. Bush, lange ist es her, als George W. Bush mal in Wien war, ist er aus dem Flugzeug ausgestiegen und dann sagt ihm, also die Maschteks haben das dann so gesagt, sagt ihm, where are we today? This is Austria, Mr. President. Und dann sagt der Präsident, okay, should we buy it or should we bomb it? Also diese Einstellung ist nicht ganz neu.
Ja? Mich erinnert es ein bisschen so diese drei Lager. Ich kann sich vielleicht erinnern noch, als wie wir jüngere Herren waren, wo wir so den Mädels in der Schule ein Briefel geschrieben haben. Ja. Willst du mit mir gehen? Ja, ja. Nein, vielleicht. Ja.
Ja, okay,
mir war es meistens nein oder vielleicht. Und vielleicht war eigentlich auch fast immer ein Nein. Aber
ich habe meistens diese Briefe bekommen. Ich Gut.
Na gut, also es gibt eine klare Unterscheidung und ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, ja, aber man weiß zumindest, wo man ist, ja, und ich glaube, man weiß jetzt auch ganz gut, welche Lager oder welche Nationen quasi im roten Lager sind, ja, im Lager der Bösewichte, mit denen man nichts zu tun haben will, ja, das ist natürlich Russland, das ist China, das ist der Iran im Moment, ja, ich würde sagen, die EU ist irgendwo so in der Mitte, ja.
Ja, genau, das ist so, mit der EU, mit der EU wird noch verhandelt, aber die EU muss auch mit sich selbst verhandeln.
Genau.
Und deswegen haben wir diese Limbo-Situation jetzt. Und man möchte ja auch, man braucht dann eigentlich fast die EU zum gewissen Grad. Auch alleine, das ist wahrscheinlich ein Grund dafür, dass so eine Euphorie herrscht beim Herrn Nagel und bei der Frau Lagarde, dass der Euro jetzt so wichtig ist, weil natürlich, das ist jetzt dann zum Teil auch im Sinne der Amerikaner, dass ein bisschen was umgeschichtet wird in den Euro, damit man den Druck vom Dollar nimmt. Ja?
Genau.
Und was machen die Amerikaner? Was machen die Deutschen? Sie rüsten auf, machen dafür Schulden. Das heißt, sie erfüllen zwei Dinge, die Trump will. Nämlich einerseits, sie schaffen mehr Kapitalmarkt für das Geld außerhalb des Dollars. Und andererseits, sie erfüllen oder sie gehen in Richtung Erfüllung ihrer Security-Issues. Ja? Und deswegen wundert es mich immer, dass Trump immer dargestellt wird als erratisch und planlos und verrückt. Und der hat da einen Plan, da steht Wort für Wort drinnen, was es ist. Ja? In Europa wird geschimpft, der Trump hier, der Trump da. Aber machen tun wir genau das, was er möchte.
Ja, stimmt, ja.
Auch was die Verhandlungen betrifft, auch was die Zölle betrifft, was die Handelsabkommen betrifft. Er bekommt alles, was er möchte.
Ja, aber es ist nicht unbedingt vertrauensbildend, weil es immer sehr von oben herab ist, ja, und wenig kooperativ. Aber das ist halt einfach der Stil, ja.
Ist halt transactional.
Naja, ja, oberschlagt unter, ja. Es ist so, ja. Und dann... Ganz am Ende, these policies may supercharge efforts of those looking to minimize exposure to the United States.
Also Russland.
Efforts to find alternatives to the dollar and dollar assets will intensify. Also genau diese De-Dollarization, ja, all diese Maßnahmen. There remain significant structural challenges with internationalizing the renminbi or inventing any sort of BRICS currency. So any such efforts will likely continue to fail, but alternative reserve assets like gold or cryptocurrencies will likely benefit. Spannend, oder?
Ja, da steht ja eh schon alles drin. Das ist das, was wir vorher gesagt haben, ne? dass du hast Alternativen. Amerika hat kein Problem mit diesen Alternativen. Das signalisiert Trump bereits, ganz wichtig, sondern man stellt sich eher vor den Zug, quasi, man spannt sich vor den Karren, wie auch immer man das ausspricht, und implizit wird der Euro auch nicht wirklich als Alternative zum Dollar betrachtet, sondern quasi als Dollar Light, wie ich immer sage, ja? Dollar Zero, ja? Und nicht wirklich als Gefahr. Ja? Und Stablecoins kommen aber da jetzt nicht.
Da in einer Zusammenfassung nicht, aber im ganzen Paper schon auch. Ja,
okay.
Ich find's faszinierend, weil es ist ein schlauer Kopf, der sich eben mit all diesen Themen beschäftigt hat, ja, und der eigentlich sehr explizit und sehr konkret eben beschreibt, was möglich ist. Ja. Er beschreibt auch die Volatilität beispielsweise. Er hätte sich zum Beispiel auch erwartet, dass im Zuge der Einführung der Zölle, dass man zuerst einen Spike nach oben sieht vom US-Dollar und dann erst später einen deutlich schwächeren Dollar. Das ist jetzt in der Realität nicht passiert. Er beschreibt auch, ja, wie sich Zölle inflationär auswirken, also wen es mehr treffen würde, den US-Konsumenten oder eben die ausländischen Handelspartner.
Und wen
also,
gibt es mehr?
Naja, er sagt kurzfristig die Amerikaner, aber langfristig trifft es natürlich mehr die Handelspartner. Mhm. Es ist natürlich auch ein bisschen aus der US-Sichtweise. Ja. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn man sich eher vergleicht dann mit der ersten Amtszeit von Trump, ja, wo wir einen kurzen Spike gesehen haben bei den Inflationsraten im Zuge der Zölle, wo es dann aber relativ schnell abgeflacht ist. Ja.
Es wirkt auf mich alles so, als wäre Trump dieses Mal wirklich mit einem Plan aufgetaucht und nicht mehr so wie beim ersten Mal. Ich glaube, beim ersten Mal hat er selber nicht damit gerechnet, dass er gewinnt.
Ja, genau. Ja. Das war ziemlich überraschend. Und er hat, glaube ich, auch sein Kabinett relativ kurzfristig dann zusammengestellt, ja, mit Leuten, die vielleicht nicht ideal waren, ja, im Nachhinein aus seiner Sicht. Und jetzt hat er sich ganz bewusst darauf vorbereitet. Und ich meine, ihm kann es jetzt wurscht sein. Ja. Es geht nicht mehr um eine Wiederwahl. Ja. Jetzt geht es halt nur noch um seine Legacy.
Aber sie signalisieren es. Ich meine, wie sie Bitcoin auch signalisieren, wir haben es eh auch schon mal besprochen, aber ich würde es gerne nochmal zusammenfassen, weil es so verrückt ist. Du hast diesen Cantor Fitzgerald, den Howard Lutnick, ja, der schon vor der Wahl von Bitcoin schwärmt. Er sagt, ich habe Bitcoin im Wert von 100 Millionen, es werden Milliarden sein. Dann steht der Trump auf der Bühne und sagt, Bitcoin will go up very, very much, you all love me. Ja. Dann hast du den Scott Bessent, der eigentlich eher so ein nicht der eher so ein feinfühliger, zurückhaltender Typ ist. Nicht so wie der Latnik durch die Tür, hier bin ich. Er sagt, ja, Bitcoin, Store of Value. Ja. Und dann noch diese Connection. Noch
J.D. Vance.
J.D. Vance, ja, selber Bitcoiner. Und dann auch noch die Connection eben über Latnik mit Tether, dass Tether quasi reingeholt wird, gesagt haben, du, also ihr habt es eigentlich, wir haben uns das jetzt überlegt, wir haben versucht, euch aufzuhalten, ist uns nicht gelungen, jetzt machen wir einfach gemeinsame Sache, ihr druckt unseren, den quasi, was ist das da, ist eigentlich quasi ein Euro-Dollar, ne? Also ein Dollar, der die Federal Reserve verlassen hat eigentlich. Und
dann hast du da auch noch natürlich das ganze Tech-Establishment, ja, die, ich meine, die haben sie ja alle, vorher waren sie alle total kritisch, ja, und waren natürlich im Lager der Demokraten, ja, und dann, wenn es da anschaust bei der Angelobung, sind es da alle möglichst nah, man hat versucht, möglichst nahe am König zu sitzen.
Kiss the ring, ne?
Naja, und auch bei Elon Musk hat man es gesehen, ja, also diese Trennung, ja, wo es dann nach einem Rosenkrieg ausgesehen hat, ja, ganz übel, Epstein Involvement und so weiter, keine Ahnung. Und dann plötzlich entschuldigt er sich dann via Twitter, na, es tut ihm so leid, er hat da Sachen gesagt, die waren nicht angebracht. Ja. Also,
das ist dann wieder die Kommunikationsstrategie von Trump, so wie du auch gesagt hast, das ist nicht nur flooding the zone, es ist einfach diese ich meine, darüber werden Bücher geschrieben werden, weil langsam kommt es halt heraus. Ja. Der ist einfach genial bei den Dingen, der weiß ganz genau, und das weiß er manchmal selbst nicht. Ja. Ich glaube, das mit dem Papst war brillant, wo er gesagt hat, nein, dann werde ich halt Papst. und die ganze Welt redet drei Tage lang über nichts anderes und dann postet er auch noch AI-generated Papstbilder von sich selbst, weil er sich denkt, ja, fuck it. Ja. Und das ist halt diese... Und das passt da alles hinein. Also das ist quasi diese Kommunikationsstrategie ist einfach, naja, ich sage wieder Dinge, die sind so out there, dass jeder darüber reden muss. Und dann bin ich wieder der, über den alle reden. Ja? Und das ist das, was ich eigentlich möchte.
Aber das Faszinierende an diesen Geschichten ist, dass die Themen, die für uns irgendwie alltäglich sind, ja, mit denen wir uns wirklich schon lange beschäftigen und eben sagen, okay, viele der Probleme, die wir haben, ja, viele Konflikte, viele ökonomische Probleme, basieren eigentlich auf unserem Währungssystem. Ja. Mhm. Genau diese Dinge werden jetzt plötzlich adressiert an allerhöchster Stelle. Ja. Und sage ich mal, unsere Themen wie Gold und Bitcoin spielen da eine maßgebliche Rolle. Und das ist schon, ich meine, ja, teilweise denke ich mir, too good to be true, ja, aber auf der anderen Seite ist es dann auch wieder logisch, ja, weil wer die Geldgeschichte kennt und verstanden hat, der weiß, dass man dann immer zurückgehen mussten, ja. Zu Hard Assets, ja, zu Gütern, die eben nicht beliebig inflationiert werden können, um eben auch ein gewisses Vertrauen herzustellen. Ja. Also insofern wahnsinnig faszinierend, was gerade abgeht.
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, Das ist eigentlich interessant. Es fällt mir dieses Zitat ein von Mises. Mises hat gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, einen Boom, eine Kreditaufblähung zu verhindern, zu beenden durch Fiat Money. Das eine ist durch eine freiwillige Aufgabe und das andere ist durch eine endgültige Katastrophe des Währungssystems. Genau. Und das ist eigentlich das Erstere. Das ist der Versuch, das Währungssystem so umzubauen, dass es eben nicht explodiert. Darum geht es eigentlich. Und es ist diese Geschichte der De-Dollarization, die wir oft beschrieben haben, die ich im Goldman Trust Report lange geschrieben habe, über die wir seit 15 Jahren sprechen, findet weiter statt, aber es ist schwer zu begreifen, weil das Wort falsch ist, weil jetzt machen die Amerikaner die De-Dollarization und zwar mit Hilfe des Dollars. Also quasi, es wird einfach unter der Motorhaube umgebaut.
Die Frage ist, ob es da halt wirklich um lebenserhaltende Maßnahmen gibt, ja, dass man sagt, okay, ja, wir prolongieren das jetzt noch ein bisschen, wir wissen eigentlich, ist es zu spät, ja, aber wir können quasi die Lebenszeit können wir noch ein bisschen verlängern mit diesen Maßnahmen, weil man eben weiß, dass eben China, aber auch Russland und die ganze Dynamik in den Emerging Markets einfach so ein massiver Gegenpol ist, ja, dass man es nicht aufhalten kann.
Ja.
Oder man sagt wirklich, ja, okay, wir setzen da jetzt ein Zeichen, wir bauen es komplett um. Ja. Ich glaube eher Ersteres, ehrlich gesagt. Ja. Normalerweise werden solche großen Maßnahmen werden immer nur getroffen nach einer Panik, nach einem Finanzmarktcrash, nach einer Depression etc. Vielleicht kommt sie auch noch. Ja. Und dann nimmt man das Playbook von Stephen Miron endgültig heraus und sagt, okay, das ist jetzt zu tun.
Na gut, ich meine, aber das ist ja das, worauf ich immer wieder zurückkomme, auch was die Bitcoin-Reserven betrifft, dass man sagt, okay, nein, ja, theoretisch kannst du ein System auch bauen auf neutralen Basis mit Gold oder auf neutraler Basis mit Bitcoin. Deswegen haben wir große Goldreserven und deswegen haben wir die Bitcoin-Reserven. Und wenn wirklich das nicht passiert, was wir wollen, dann schaue ich mir an, dass die Leute wirklich umsteigen auf den Renminbi oder gehen sie dann wirklich zu einem neutralen Asset. Und da sind wir dann auch,
ja,
sozusagen.
Ja, ja.
Also man nutzt quasi seine eigene Stärke, um das System so umzubauen, dass man langfristig seinen eigenen Vorteil sichert, egal was passiert. So wirkt es auf mich.
Ja,
und das ist natürlich für uns kleine, also ich meine, ich bin wirklich, ich fühle mich geehrt und bin extrem happy, auch aus reiner journalistischem Interesse, dass es uns jetzt gelungen ist, das mal so aufzudröseln, weil wie würden wir das, da brauchst du unbedingt eine Stunde, eineinhalb in einem Podcast plus Miron plus das ganze Background-Wissen, um das überhaupt hinzubekommen. Und du musst erstmal die Audience aufbauen, liebe Grüße gehen raus, die sich für diese Dinge interessieren. Das ist schon crazy. Das ist schon crazy, weil ich habe das auch durchgelesen, aber ich habe es bis jetzt auch nicht in dieser Gesamtheit verstanden, wie du es mir jetzt erklärt hast.
Na, ich glaube, es war immer ein bisschen ein nerdiges Thema, ja, und jetzt Nerds regieren die Welt, ja. Also es ist schon so, dass man jetzt merkt, ja, dass wie gesagt, diese Themen, die und es dauert dann immer wesentlich länger, als man glaubt, ja, und dann passiert es aber viel schneller und viel vehementer, als man es erwartet hätte, ja. Und das ist es im Endeffekt, was jetzt im Moment passiert. Und wie gesagt, dass die Tatsache, dass da jetzt nicht nur in den diversen Papers und in den diversen Aussagen von allerhöchster Stelle, ja, sondern auch was die Maßnahmen betrifft, ja, eben mehr als 2000 Tonnen Gold, die da importiert wurden in den Vereinigten Staaten, ja, strategische Bitcoin-Reserve, steuerliche Erleichterung, Incentivierungen, was das ganze Bitcoin-Ökosystem betrifft. Ja. Also es sind ja nicht nur Worte, es sind auch Taten.
Ja, das ist verrückt, genau. Das sind wir ja gar nicht gewohnt.
Ja, und insofern sind wir vielleicht doch nicht ganz am falschen Dampfer.
Was faszinierend ist, wann hat Miron dieses Paper geschrieben?
Im Herbst letzten Jahres.
Also vor der Wahl?
Vor der Wahl, ja.
Dass nämlich das Thema, er nennt es Cryptocurrencies, aber das Thema Bitcoin, also dass Gold davon profitiert, das Reserve ist eine Sache, aber dass er das schon voraussagt im Herbst, als es noch keinen Wahlsieg von Donald Trumps gab, als es noch keine strategische Bitcoin-Reserve gab, das ist schon fast, das heißt, man hat das schon gesehen.
Natürlich, ja.
Und man macht das nicht nur aus reinem Spaß und der Freude, sondern man sieht auch, dass der ökonomische Faktor bereits da ist und man reagiert eigentlich auf das. Und das macht es eigentlich noch verrückter. Und vielleicht ist ja diese ganze Geschichte mit den Meme-Coins und dieser ganzen Eric Trump macht jetzt hier eine Bitcoin-ETF und hupft auf irgendwelchen Bitcoin-Konferenzen rum. Es wird immer interpretiert, als die Trump-Familie möchte sich bereichern. Which is possible, was möglich ist, ja. Aber es kann auch einfach sein, dass sie versuchen, so viel wie möglich auch die Werbetrommel zu rühren, weil sie wissen, hey, neutrale Assets werden profitieren von dem, was wir hier tun, und wir wollen so viele Leute wie möglich mitnehmen. Du hast gesagt, was sagt China? China doesn't own the gold. China owns gold through its people.
Genau.
Maybe America owns Bitcoin through its people.
Ja. Ich, da würde ich dir ein bisschen widersprechen. Ich glaube, persönliche Bereicherung ist jetzt schon auch eine Motivation, ja.
Das ist wahrscheinlich im amerikanischen Kapitalismus ist quasi diese persönliche Bereicherung ein Muskel.
Ist auch nicht schlecht.
Wenn du den Muskel nicht trainierst bei jeder Gelegenheit, dann verfällt er, und deswegen musst du immer dranbleiben.
Ja.
Das können wir nicht begreifen. Ne? Also ja, das wird schon stimmen. Ja. Ich möchte es nicht, aber gleichzeitig, so wie bei Latnik auch, ne? man telegrafiert das nach außen, weil man ja selbst schon investiert ist.
Genau.
Auch das ist es. Ja?
Genau.
Das ist crazy. Gut, das heißt, das haben wir 1,5 Stunden davon geredet, um das zusammenzufassen, was wir bereits in der ersten Folge vor 4 Folgen gesagt haben, nämlich Dollar runter, Gold und Bitcoin rauf.
Ja, long story short, ja. Es wär auch traurig, wenn wir uns jetzt komplett widersprechen würden.
Das wäre natürlich ein Drama. Lieber Ronny, vielen Dank dafür. Ich habe das total genossen. Ich hoffe, wir machen das bald wieder. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderbaren Sommer. Sag uns nochmal, wo finden wir dich auf X, Facebook, LinkedIn und Incrementum?
Facebook nicht unbedingt, ja. OnlyFans auch nicht, ja. Tinder auch nicht, Gott sei Dank. Incrementum.li ist die Webpage von unserer Asset-Management-Firma. Es sind 5 Partner mit Sitz im schönen Liechtenstein. Wir verwalten Fonds, in die wir auch selber investiert sind, die wir für gut und für innovativ halten. Und ich glaube, die Performance bestätigt das auch ganz gut. Wir haben eine Vermögensverwaltungsschiene für High-Net-Worth-Individuals, wie es so schön auf Deutsch heißt, also das Incrementum LI. Und dann eben mein Baby, jetzt im 19. Jahr, der Ingoldby Trust Report, wo man sich alle Reports runterladen kann, komplett kostenfrei, in goldwetrust.report. Wir publizieren Chartbooks zum Thema Gold. Ja. Wir haben immer wieder neue Ratio-Ideen, ja, die einfach zeigen, wie Gold langfristig die Kaufkraft konserviert und eigentlich sogar erhöht. Wir haben Bitcoin-Publikationen, quartalsweise Bitcoin-Kompass, den du auch mit meinem Kollegen dem Marc diskutierst. Und ansonsten auf Twitter, @ Ron Stoeferle, wo ich dann eben Charts poste, ein bisschen so teilweise auch persönliche Dinge und ja, da schon auch recht viel interagiere mit Leuten überall auf dem Globus, und das macht Twitter für mich als Medium nach wie vor eigentlich wirklich faszinierend, und deshalb schätze ich den Austausch auch so.
Wunderbar, also sucht den Ronny dort, sucht ihn überall, aber nicht auf Tinder. Sorry, liebe Bitcoinerinnen, es hat dann doch eine Ja angekreuzt auf die Frage, willst du mit mir gehen? Und der Ronny ist nicht mehr am Markt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke, Nico.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen, und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.